Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 3 des Podcasts Entfernte Verwandte. Es begrüßen euch wieder Fabian.
Hallo. Und die Rebecca.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 3 in Phase 3. Davon hatten wir es ja in der letzten Folge schon. Phase 3 für die Waldenser, bei denen wir uns gerade befinden, bedeutet Verfolgung, Inquisition, Leben im Untergrund. Und darum wird es auch in dieser Folge noch sehr intensiv gehen. Aber bevor wir in die Geschichte eintauchen, möchten wir uns ein weiteres Mal herzlich bedanken für eure Zuschriften und euer tolles Feedback zu unserem Podcast. Das freut uns wirklich sehr. Und an dieser Stelle auch mal kurz zwei Zuschriften noch vorlesen, die uns besonders gefreut haben.
Da ist einerseits der Kommentar von der Katharina. Wow, was für ein Thema und was für ein Intro. Das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Ich bin schon sehr gespannt, was kommt. Ich mache seit 15 Jahren Familienforschung und habe einige Geschichten auch literarisch verarbeitet. Freue mich auf die nächsten Folgen.
Liebe Katharina, vielen Dank für diesen tollen Kommentar. Und ehrlich gesagt, diese Geschichten würden uns auch brennend interessieren.
Absolut.
Also wenn du möchtest, dann poste doch einfach mal was auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite. Gerne einen Link zu den Geschichten, wo man sie vielleicht sogar kaufen kann oder Vergleichbares. Lass uns einfach mal wissen, wo gibt's diese Geschichten. Und der zweite Kommentar ist von Petra. Sie hat geantwortet auf unsere Frage aus der letzten Folge. Wir wussten nämlich schändlicherweise nicht, ob man denn exkommuniziert wird, wenn man geschieden ist.
Für die katholische Kirche ist eine sakramental gültige und vollzogene Ehe unauflöslich. Ja, so habe ich mir das fast schon gedacht. Eine Trennung wird aber im äußersten Fall als ein möglicher Weg akzeptiert. Auch wenn sich die getrennt Lebende und Geschiedene in der Kirche leider häufig ausgeschlossen fühlen, sie sind im kirchenrechtlichen Sinne nicht exkommuniziert. Sie bleiben auch nach der Trennung bzw. Scheidung volles Mitglied der Kirche und damit ihrer Gemeinde und dürfen auch weiterhin die Sakramente empfangen.
Ja, vielen Dank, Petra. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer.
Aber ich hatte das auch so in Erinnerung, dass Ehen, die anderweitig dann geschlossen werden, werden ja nicht von der katholischen Kirche dann nochmal neu geschlossen, wenn jemand schon verheiratet war, sondern man gilt dann als verloren, aber man kommt ja wieder zurück. So hatte ich das immer verstanden. Also du kannst ja mehr oder minder, auch wenn du austrittst übrigens, sieht die katholische Kirche dich ja nicht als ausgetreten, sondern als, wie nennt man das, momentan nicht zugänglich.
Nicht verfügbar.
Nicht verfügbar.
Aber so ist es bei der Exkommunikation ja auch. Du hattest ja letztes Mal vorgelesen, wie da die Kerze ausgetreten wird, ne?
Ja, stimmt.
Diese komischen heidnischen Bräuche da, die in der katholischen Kirche. Naja, es ist schon länger her. Ich glaube, heute macht man das nicht mehr so. Und dann kann ja aber, wenn der Sünder ja reuig ist, dann kann er wieder aufgenommen werden in die Gemeinschaft.
Ja.
Besagte katholische Kirche, ist es auch Schuld, dass wir so viele Aufzeichnungen über die Waldenser haben? Das habe ich ja in Folge 1 bereits erwähnt gehabt. Ich sag mal so, für Geschichtsschreiber ist das eine tolle Sache oder für Archivare, denn sie finden sehr viele Informationen oder auch ich jetzt zu diesem Podcast.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine schreckliche Sache, weil diese Aufzeichnungen alle nur zustande gekommen sind wegen der Verfolgung der Waldenser.
Ja, muss man ja dokumentieren.
Richtig, man ist ja von größter Sorgfalt und die Kirche war schon immer aufgebaut wie ein Beamtenapparat.
Ja.
Und da sind wir schon mitten im Thema bei der Inquisition. Die Inquisition selber ist nämlich auch eine Entwicklung, die nicht von heute auf morgen einfach mal da war, sondern die auch so relativ lange gebraucht hat zu entstehen und wo es auch, man kann sagen, Vorformen gegeben hat, bis man dann tatsächlich da war, also an den Stellen, die wir so kennen aus der Geschichtsschreibung, wenn es um Hexenverbrennung geht und so weiter. Und angefangen hat alles schon in der Zeit vor 1184, aber hier in diesem Jahr hat man den Feuertod als Strafe für Ketzer eingeführt, die sich weigerten, Buße zu tun oder die auch rückfällig geworden waren.
So was.
Die also schon mal, wie sagt man das, geketzt hatten und es wieder taten. Und dann etwas später, 1199, kam dazu die Konfiszierung von deren Eigentum. Das ist natürlich ein weiterer Schritt hin zur Attraktivität dieser Form der Verfolgung, weil die Menschen, die jemanden verpfiffen, die haben dann auch was abbekommen davon.
Ups.
Dann kam der nächste Schritt, irgendwann zwischen 1180 und 1250 dazu, und zwar die peinliche Befragung, beziehungsweise die hochnotpeinliche Befragung. Ja. Und das ist ein sehr interessantes Wort. Es wird heute leider seit einigen Jahren immer wieder verwendet, vor allem von grünen Politikern ist mir aufgefallen, die sagen, wenn jemand einen dummen Kommentar macht, das wäre ja hochnotpeinlich. Völlig vergessend, dass das was völlig anderes bedeutet.
Allerdings.
Also heute sagen wir peinlich, wenn etwas unangenehm ist, wenn man sich für etwas schämen sollte oder schämt. Fabian, was war denn damals peinlich?
Ja, das haben wir ja zusammen mal erfahren im mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rottenburg. Die hochnotpeinliche Befragung ist nicht im heutigen Sinne unangenehm, sondern sehr, sehr grausig, denn da geht es wirklich auch um Folter. Deswegen sagen viele auch zu dem Museum auch das Foltermuseum. Und da gibt es mannigfaltige Varianten, wie man jemanden erfolgreich befragen kann. Das reicht von psychisch belasten, indem man zum Beispiel die Instrumente, die man gerne verwenden würde, schon mal hinlegt, bis hin zur Anwendung. Ich weiß nicht, ob jemals jemand unter der Folter gestorben ist, aber das ist was ganz anderes, als wir das heute benutzen, auf jeden Fall.
Wenn die Museen wieder offen haben, im Moment haben wir leider eine Trockenphase, was das anbetrifft, aber wenn sie wieder offen haben, können wir euch allen den Besuch dieses Museums wärmstens ans Herz legen, vorausgesetzt, ihr habt starke Nerven.
Ja.
Aber ansonsten geht nicht in den Keller, wenn ihr keine starken Nerven habt, denn die oberen Bereiche sind auch sehr interessant und es geht viel auch um Justiz im Mittelalter und so weiter. Und soweit ich mich erinnere, sind im Keller aber die ganzen Folterinstrumente ausgestellt. Interessanterweise für Kinder immer das Highlight.
Was ich ganz interessant fand, war, dass dort auch gesagt wurde, dass die eiserne Jungfrau keine echte Bestrafung oder Folter jemals war.
Ja, das hat einen ganz anderen Hintergrund, als man das immer denkt. Man denkt ja, man setzt, also die eiserne Jungfrau, kurz zur Erklärung, das ist ein Gerüst, menschengroß und gespickt mit Stacheln,
kann man sagen.
Und man stellt sich vor, man stelle einen Menschen da rein und mache die zu und der Mensch würde dann durch die Stacheln zu Tode gebracht vermutlich oder gefoltert. Und was war tatsächlich nochmal der Hintergrund?
Es gibt gar keine Überlieferung, dass die so benutzt wurde.
War das einfach nur ein Dekostück oder?
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich habe es nämlich dummerweise auch vergessen. Aber wisst ihr was, liebe Hörer? Wir belassen das dabei und sagen, findet es selber raus, geht in das Museum und schaut, was da geschrieben steht und merkt es euch im Gegensatz zu uns, denn unser Gedächtnis hat es leider nicht verkraftet. Und noch eine Anmerkung, peinlich, das Wort kommt von Pein, also von Schmerz.
Mhm.
Ein weiterer Schritt in Richtung der, ich sag mal, vollständigen Inquisition war dann auch die Geheimhaltung der Namen der Zeugen, um Repressalien zu vermeiden. Mhm. Also du hast bei der Befragung oder auch bei der Verurteilung eben nicht mehr gesagt, Frau Kepler, Sie wurden angezeigt von Herrn Müller, weil der Herr Müller ja sonst befürchten musste, dass er vielleicht irgendwelche Nachteile erleidet, weil ihm dann keiner mehr traut möglicherweise. Und es wurde auch das Gerichtsverfahren mit der Zeit vereinfacht. Aber da das Gericht des Bischofs mit den eigenen Aufgaben schon höchst ausgelastet war, hat man diese Aufgabe zu Beginn noch sozusagen outgesourced und Laienrichter beauftragt, die der Kirche dann aber irgendwann zu grausam wurden.
Oh je. Milgram-Experiment, hä?
Das musst du jetzt erklären.
Das Milgram-Experiment war eine psychologische Untersuchung, wie weit man Leute dazu bringen kann, unter gewissen Umständen auch widersinnigen und grausamen Befehlen zu folgen. Und da ging es darum, dass man einen Probanden hatte und der Proband war aber in das Experiment eingeweiht und ein Testobjekt, das an einem Schalter saß. Und wenn gewisse Dinge nicht richtig beantwortet wurden von dem Probanden, sollten vom Testsubjekt Stromschläge rübergeschickt werden. Und diese wurden niedrig oder hoch eingestellt. Was das Testsubjekt nicht wusste, ist, dass niemals Stromstöße rüberkamen, sondern der andere ein Schauspieler war,
der hat nur so getan, als würde er
elektrisiert werden. Mhm. Und man stellte fest, dass Leute ziemlich willens sind in vielen Fällen, den anderen zu quälen, auch auf nicht wirklich gut begründeter Basis. Das sind die Milgram-Experiments.
Also nur weil der Testleiter sagte, jetzt schickt ihm nochmal Strom.
Genau, jetzt mach nochmal was. Und auch, das ist ja analog jetzt hier zu dem, denn die Menschen bauen ziemlich viel ihres Urteils auch auf den Machtverhältnissen auf. Und wenn man die Macht hat, so zu verurteilen und sagt, naja, komm, jetzt kann ich das ja so machen, dann ist es auch für alle Zeiten geklärt. Haha.
Ja, ich nehme auch an, dass da die Kontrolle gefehlt hat. Wenn die Kirche das selber ja verantwortet, dann ist das ja, wie wir vorher schon gesagt haben, beamtenähnlich aufgebaut. Und dann gibt es auch immer jemanden, der den anderen kontrolliert oder der auf ein Regelwerk achtet. Und das wird da vermutlich gefehlt haben.
Ja.
Und da man das dann aber nicht mehr wollte, wurde eine außerordentliche Gerichtsbarkeit geschaffen. Außerordentlich, das ist auch ein Begriff, den man vielleicht kurz erklären muss. Ordentlich heißt in dem Zusammenhang nicht, es ist alles sortiert und schön, sondern es ist gewöhnlich oder normal, so wie die Gerichtsbarkeit an sich jetzt im Moment aufgebaut ist. Und außerordentlich heißt eben außerhalb von dieser normalen Gerichtsbarkeit, die man so kennt, also so ein extra.
Ja, außerhalb der Ordnung eben.
Ja, und diese unterstand aber auch nun direkt dem Papst. Und damit war die offizielle Inquisition geboren im Jahr 1231. Damit hatte man endlich ein effektives und wirksames Instrumentarium geschaffen, das vor allem in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Südfrankreich eine Blütezeit erlebte. Der erste Inquisitor war übrigens ein Deutscher und mit entsprechend deutscher Gründlichkeit wurden später auch die Archive geführt. Wir wissen ja nun auch aus der letzten Folge, dass die Waldenser sich innerhalb Europas schon ein wenig verteilt haben. Und diese Wanderung setzt sich nun fort, denn wo immer einer von ihnen gefangen genommen wird, drohen sie ja verraten zu werden und müssen fliehen. Denn wir erinnern uns, es wurde gefoltert und unter Folter gibt man durchaus auch Dinge preis, von denen man nie dachte, dass man sie sagen würde.
Ja, und auch Dinge, die einfach gar nicht stimmen, aber Hauptsache die Folter hört auf, ne?
Das ist eben ein großes Problem der Folter auch, ja. In jedem Fall ist es aber gut möglich, dass die Menschen eben unter Folter aussagten, ja, da sind noch andere Waldenser und die befinden sich da und da und dementsprechend hätten die aufgegriffen werden können, wenn sie nicht sofort geflohen wären. Und das Erstaunliche ist, also finde ich nach wie vor, obwohl ihre Leben extrem in Gefahr sind, hören sie nie auf zu predigen und gewinnen auch mehr und mehr Anhänger. 1315 soll ein Inquisitor sogar gesagt haben, in Österreich gibt es mehr als 80.000 Heretiker, aber in Böhmen und Mähren ist ihre Zahl unendlich. Und mit den Heretikern meinte er an der Stelle hauptsächlich die Waldenser, denn in der Zeit war von den meisten anderen nicht mehr allzu viel übrig. Aber die Waldenser, die haben eine Karriere hingelegt, sondergleichen.
Der Freiheitsdrang war groß.
Jetzt also sind die Waldenser schon in Prag, Wien, Breslau, Stettin, aber auch in Thüringen, Brandenburg und Pommern. Und von dort aus geht es weiter und weiter. Dementsprechend können wir eigentlich schon, ich sag mal, ab da, wo wir bei Folge 2 waren, eigentlich gar nicht mehr sagen, die Waldenser taten im Jahr XY das und jenes, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf einzelne Vorkommnisse in den jeweiligen Landstrichen, von denen es seitens der Inquisition Aufzeichnungen gibt. Aber einige Dinge haben alle gemeinsam. Sie können jetzt nicht mehr, wie das der Waldes mit seinen Anhängern damals gemacht hat, offen auf den Marktplätzen predigen oder die Menschen freimütig besuchen. Vielmehr bekommt das Ganze jetzt einen konspirativen Charakter. Nun gab es heimliche Treffen bei Nacht in den Häusern von Freunden am Kamin. Man kommunizierte mit diskreten Anspielungen Fremden gegenüber, die man zu bekehren versuchte. Und es gab so Erkennungszeichen für Eingeweihte.
Was ich immer da interessant finde, ist, dass sich die Geschichte da ja auch wiederholt. Denn die Christen an sich hatten ja genau dasselbe Problem im Römischen Reich, bevor ihre Religion Staatsreligion wurde. Sie hatten geheime Erkennungszeichen, sie konnten nicht offen predigen.
Der Fisch, genau.
Ja, der Fisch wurde gezeichnet, wenn man sich zu erkennen geben wollte. Das Gedächtnis in dieser Hinsicht ist bei allen irgendwie immer sehr kurz.
Ja, ist richtig. Ich habe auch an einer Stelle gelesen, dass teilweise Geschichtsarchive in dieser Zeit frisiert worden sind. Ich weiß jetzt nicht, ob in Bezug darauf, aber das haben wohl Inquisitoren selber auch gesagt, dass man bei manchen Dingen ein bisschen nachhelfen muss, damit das richtig erinnert wird. Also Geschichte wird auch immer vom Sieger geschrieben.
Absolut.
Manche Waldenser luden sogar Leute zu sich ins Haus ein und dann kam ein anderer, ein predigender Waldenser und erzählte aus dem Evangelium, aber der verbarg sich dann hinter einer Wand oder so, damit man ihn nicht erkennen und verraten konnte. Weil du konntest später natürlich sagen, naja, ich war vom Haus von Anneliese und da war ein Mann und der hat das da erzählt, aber ich weiß nicht, wer das war.
Aber war gefährlich genug für Anneliese, oder?
Anneliese war im Eimer, würde ich mal behaupten. Ja. Aber na gut, außer sie sagt, ich weiß nicht, wo der herkam. Plötzlich war da ein Mann und er predigte.
Ein Mann in meinem Haus.
Und die meisten Armen von Lyon waren jetzt auch keine Bettler mehr. Denn gerade die Neubekehrten, die hatten Berufe und übten diese natürlich auch weiterhin aus. Das ist ja auch anders gar nicht möglich, ne? Weil du fällst ja sonst auf, wenn du ein Bettler bist und dann auch noch rumläufst und predigst, da kannst du ja sofort aufgegriffen werden. Aber wenn du dich als Bürgerlicher tarnst, dann kannst du weiter arbeiten und dein Evangelium unters Volk bringen.
Ja, das ist ein ziemlich einwandfreies Erkennungszeichen. Oh, der lebt auf der Straße.
Ja.
Den durchleuchten wir.
Ja. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts, da befinden wir uns gerade, da waren zum Beispiel in Frankreich viele Waldenser Schneider, Schmiede, Wollkämmer oder auch Bauern. Vermutlich war es also auch dieser vorhin erwähnte Erfolg, der die Inquisitoren dazu brachte, sich immer krudere Beschuldigungen auszudenken und diese unter Folter aus den gefangen genommenen Waldensern herauszupressen. Fabian hat es ja gerade schon gesagt. Unter Folter sagst du auch Dinge, die nicht stimmen, einfach nur, weil der andere sie hören will und du möchtest, dass die Folter aufhört. Bald schon wurden die ersten dann auch der Hexerei bezichtigt, dementsprechend. Und das hat man so erfolgreich gemacht, dass eine Zeit lang sogar die Begriffe Hexerei und Waldenserei fast synonym verwendet wurden.
Eieiei.
Ich glaube, dass das für die Armen von Lyon besonders schlimm gewesen sein muss, denn die wollten ja nichts anderes als auf das Wort Jesu hören und jetzt standen sie angeblich plötzlich im Bund mit dem Teufel, ne?
Mhm.
Und dementsprechend nahm auch die Akzeptanz eines Teils der Bevölkerung immer weiter ab.
Die Denunziation war schon immer ein starkes Mittel, ne?
Absolut. Sehr erfolgreich. So, aber wir machen jetzt nochmal einen Zeitsprung zurück. Denn vorhin habe ich ja gesagt, dass es so um 1300 plus rum im Wesentlichen nur noch die Waldenser als Heretiker gab. Das heißt natürlich, alle anderen muss man ja vorher schon losgeworden sein. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen, die sich den Waldensern ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, und zwar die Vernichtung der Albigenser. Das ist ein Ereignis gewesen, das ja, war so eine Art Blaupause für das, was dann später unseren Waldensern dann auch noch passieren sollte. Und wie wir gleich noch erfahren werden, sind da bei weitem auch nicht nur Albigenser umgekommen. So, aber wer waren die Albigenser? Aus den vorherigen Folgen wissen wir ja, dass die Waldenser nicht die einzige Sekte war und dass die katholische Kirche vor allem mit den Katharern ihre liebe Not hatte. Und auch von denen wiederum gab es so eine Art Splittergruppe und das waren die Albigenser. Und die waren ansonsten, also abgesehen von ihrem Schisma da und dem Heretikertum, waren das aber relativ gute Untertanen. Im Jahr 1200 war ein Papst an der Macht, der hieß Innozenz III. Da haben wir ihn mal wieder, den Unschuldigen.
Den Unschuldigen.
Es gab sozusagen den ersten Beschluss, alle Heretiker auszurotten. Nun waren die Albigenser und Katharer aber derart zahlreich, dass sie große Landstriche bevölkerten. Und da kann man als Graf schon mal Bedenken bekommen, wenn die katholische Kirche da mit der Idee um die Ecke kommt, man soll die jetzt alle plötzlich loswerden, weil immerhin bestellen diese Leute die Felder und sind ja auch ansonsten werktätig, also erwirtschaften den Wohlstand der Herrschenden. Wie sich ein solcher Widerstreit vielleicht zugetragen hat, das lesen wir in Ein Märtyrervolk ohnegleichen von Heinrich Flieder. Fabian liest vor.
Zuerst versuchte der Papst, die Fürsten des Landes, namentlich den reichen und mächtigen Grafen Raimund von Toulouse, zur Verfolgung ihrer ketzerischen Untertanen zu bewegen. Der aber widerstand mannhaft solchen Ansinnen, denn er wollte seine besten und treuesten Untertanen nicht mit eigener Hand verderben. Als der Gesandte des Papstes immer zudringlicher und unverschämter wurde, wies er ihm endlich die Tür. Das war sein gutes Recht. Leider aber ließ sich ein Ritter des Grafen dazu hinreißen, um die gekränkte Ehre seines Fürsten zu rächen, dem Legaten nachzureiten und ihn zu erschlagen. Diese Bluttat gab dem Papst Innozenz einen doppelt willkommenen Anlass, nunmehr durch ganz Frankreich einen Kreuzzug gegen die Ketzer und Priestermörder predigen zu lassen.
Also ich finde es interessant, wenn das denn so stimmt, dass da zum einen ein Fürst sich getraut hat, sich dem Papst zu widersetzen. Denn damals hat man ja gesagt, wenn der Papst spricht, dann spricht Gott.
Ja.
Dann hat man zuzuhören und zu schweigen und auszuführen. Und das an sich ist ja schon ein Affront. Aber wenn dann auch noch einer da niedergemetzelt wird, dann hast du halt keine Chance mehr. Zu dem Kreuzzug, das muss man noch dazu sagen, dieser Terminus, der wurde ja ursprünglich für den Kampf um Palästina verwendet, als man für die Christenheit Palästina zurückgewinnen wollte. Also da fand der erste Kreuzzug statt. Und dieses Unternehmen galt vielen als das beste Werk, das ein Christ tun könne. Und das versprach die ewige Seligkeit.
Oh, so eine Art Märtyrertum dann, oder wie?
Ganz genau.
Hm.
Also das ist keine neue Erfindung.
Mhm.
Das hat es damals auch schon gegeben, um einen Krieg zu rechtfertigen. Und das wird immer wieder verwendet, dieses Argument.
Ja.
Und jetzt, in der Phase, in der wir uns hier gerade befinden, wählt man bewusst das gleiche Wort, um mit diesen gleichen Assoziationen zu arbeiten.
Ah, der rechtschaffene Zug,
genau.
Der rechtschaffene Krieg gegen den Gegner.
Richtig. Du bist auf der richtigen Seite.
Mhm.
Du kannst Leute niedermetzeln, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist für dein ewiges Seelenheil. Ja, um das eigene Tun auch in den heiligen Stand zu erheben.
Nun rief der mächtige Papst Innozenz aufs Neue zum Kreuzzug auf, wieder die Ungläubigen, aber nicht wieder die ungläubigen Türken im fernen Morgenland, sondern wieder die ungläubigen Ketzer daheim in Frankreich. Er versprach den völligen Ablass für alle Sünden, dazu Ruhm und reiche Beute einem jeden, der an diesem gottgefälligen Werke teilnehme. Was Wunder, dass auf solchen Ruf hin, den die Abgesandten des Papstes, Legaten, Priester und Mönche durchs ganze Land trugen, sich in kurzer Frist gewaltige Scharen zusammenfanden. Sie sollen an die 500.000 Mann gezählt haben, die einen voll flammender Begeisterung wider die Ketzer und Ungläubigen zu streiten, die anderen, und das mag wohl der größere Teil gewesen sein, gelockt durch die Aussicht auf die Beute. Denn der ganze Süden Frankreichs glich damals einem Garten Gottes, voll Ölbäumen und Weingärten mit reichen Dörfern und blühenden Städten.
Ja, Aussicht auf die Beute ist auch ein wichtiges Stichwort, denn man hat denen versprochen, die da als Soldaten und auch Söldner ankamen, alles, was ihr findet, dürft ihr behalten.
Wow.
Also metzelt die Leute nieder und ihr habt ihr Vieh und ihr Haus und ihre Frauen.
Und wenn man mal einen Unschuldigen niedergemetzelt hat, der kann sich ja nicht mehr wehren.
Ja.
Dann sagt man halt, na, der hat auch was gemacht.
Und das ist natürlich, da kommen wir aber auch in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal verstärkt dazu. Da gehen wir nämlich auf eine ganz besondere Geschichte ein. So viel sei schon mal verraten. Aber jetzt schon mal an der Stelle, für den Grafen ist das nicht cool. Hm. Weil eigentlich ist ja alles, was sich auf seinem Lehenboden befindet, sein. Aber wie gesagt, jetzt in dieser Situation, wo wir gerade sind, der kann jetzt nicht mehr den Mund aufmachen, dummerweise. Er hat ja hier den Abgesandten des Papstes meucheln lassen, offiziell.
Ja.
Und später wird das eben damit begründet, dass die Kirche ja wohl recht hat und alle anderen zu schweigen haben, weil sie sonst selber als Ketzer verurteilt werden.
Welch brenzlige Lage.
In der Tat. Zum Anführer dieser Kreuzfahrt wurde der Abt Arnold von Citeaux ernannt. Und unter ihm wurde die Stadt Béziers dann belagert. Es ist überliefert, dass ihn vor dem großen Schlag, also dem Krieg, wenn man so will, einige Soldaten aufgesucht haben, die, ja, man kann sagen, so eine Art Gewissensbisse bekommen haben, weil die gefragt haben, du, in der Stadt, da leben doch auch gute Katholiken, da leben doch nicht nur Heretiker, oder? Aber wie sollen wir denn die von den anderen unterscheiden? Und daraufhin soll der Abt gesagt haben, schlagt sie alle tot, der Herr kennt die Seinen.
Heieiei.
Also da sieht man auch, wes Geistes Kind dieser Mann war.
Ja.
Und was dann geschah, das lesen wir abermals bei Flieder.
Dieser furchtbare Blutbefehl wurde nur zu wörtlich ausgeführt. Die Tore wurden erbrochen, die Mauern erstiegen, ein entsetzliches Gemetzel begann. Kein Alter, kein Geschlecht wurde verschont. Viele hatten sich in die geräumige Kirche geflüchtet und flehten um Erbarmen, vergebens. In den geweihten Hallen wütete das Schwert mit der gleichen Grausamkeit gegen die Männer wie gegen die Weiber und die Kinder. In dieser einzigen Kirche sollen 7600 Menschen hingeschlachtet worden sein. In derselben Weise wurde eine Burg, eine Stadt nach der anderen berannt, erobert, ausgeplündert und angezündet, bis das so blühende Land weithin in ein Wüstenei verwandelt war. Meine Güte, ne? Auch das ist irgendwie eine Wiederholung in der Geschichte, dass jemand aufgrund seiner Rechenschaft seiner eigenen empfundenen Rechtschaffenheit alles lostritt, alle Stricke reißen lässt und einfach alles niederbrennt im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und im völlig verblendeten Glauben das Richtige zu tun.
Das ist immer so.
Ja, man hatte sich in den Kopf gesetzt, das Ketzertum an der Wurzel auszureißen. Und das bedeutet natürlich die vollständige Vernichtung. Dieser Kreuzzug muss etwa 20 Jahre gedauert haben. Also kein Wunder, dass in den darauffolgenden Jahrhunderten immer noch daran gedacht wurde. Und die Waldenser gerieten ja dann später, genau wie die Albigenser, ins Visier der Kirche. Aber die hat dann irgendwann, kann man sagen, auch mal gemerkt, dass diese Art von Ausrottung ziemlich wirtschaftsschädigend ist. Also hat man dann viele Jahre lang, ja, den Ball, was so kriegerische Säuberungen betrifft, eher flach gehalten. Aber Gott sei Dank gab es ja dann dieses Werkzeug der Inquisition. Und dann wurde diese also ja nach und nach ausgebaut, wie wir ja schon eingangs gehört haben. Und das wurde irgendwann so extrem, dass keiner mehr unangreifbar war. Wenn wir uns also jetzt wieder in die Zeit nach vorne beamen, so Richtung 1400 rum, dann sind wir genau da in dieser Phase 3, von der wir letztes Mal gesprochen hatten. Das heißt, die Waldenser sind jetzt die Heretiker. Keiner war mehr unangreifbar, wenn man hörte, dass ein Ritter oder Fürst oder sogar ein Geistlicher verdächtig der Ketzerei war, wurde der abgeholt.
Mhm.
Und es hat auch schon gereicht, Kontakt zu jemandem gehabt zu haben, von dem sich später herausstellte, dass der Waldenser war oder man glaubte, der sei Waldenser gewesen, also Kontaktschuld. Der wurde dann entsprechend vor das Inquisitorengericht der Dominikaner gestellt. Und die Dominikaner, von denen hatten wir es, glaube ich, auch schon in Folge 1, das ist ja eigentlich ursprünglich ein Bettelorden gewesen, die sind jetzt da in diesem Beamtenstab der Inquisition ganz vorne mit dabei. Die hatten auch ihre Spitzel im Volk und die waren so gewissenhaft, dass man sie im Volk dann irgendwann nur noch Dominicanes nannte, also die Spürhunde Gottes.
Ja, Canes, ja.
Ja.
Im amerikanischen Englisch sagt man bei den Polizisten, bei der Hundeeinheit auch immer noch Canine.
Ah.
Das ist also der Hund, die Hundeeinheit.
Ja, Sprache ist was Faszinierendes. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt auch wieder bei den Waldensern und schauen mal, wie es denen so um 1400 rum ging. Also, die mussten vor der Inquisition aufpassen. Die haben es aber mittlerweile geschafft, kleinere Gemeinden zu gründen. Es gab also vor allem später dann ganze Dörfer, in denen fast ausschließlich Waldenser gewohnt haben. Und jetzt ist es so, die Inquisition, die war seit ca. 1240 ja hinter den Waldensern her und ja, war mal mehr und mal weniger repressiv. Also je nachdem, wer gerade an der Macht war und wer sympathisiert hat mit wem, war man unter Umständen extrem verfolgt. Oder man wurde eine lange Zeit auch in Ruhe gelassen und konnte da schalten und walten. Ja, aber im Wesentlichen hat man sich schon angewöhnt, eher nicht unangenehm aufzufallen. Aber was diese Leute einfach immer noch nicht lassen konnten, war das Predigen. Und dieses heimliche Bekehren anderer Leute. Und das war natürlich gefährlich. Diese Leute, die jetzt also diesem Auftrag nachgingen, die nannte man Barben. Oder auch Oheim. Und das finde ich ein sehr schönes Wort. Also zum einen bringt das den Ausdruck von Hochachtung mit, den man ihnen zollte. Zum anderen wird der geneigte Schwabe, der das jetzt hier hört, wahrscheinlich erkennen, dass man das Wort Oheim auch heute noch benutzt, und zwar für den Onkel.
Mhm.
Früher war das allerdings nur der Onkel der Mutter. Und der wiederum wurde als Familienoberhaupt eingesetzt, wenn diese Mutter Witwe werden sollte. Also wenn das eigentliche Familienoberhaupt starb, dann war eben der Oheim derjenige, der dann über alles das Sagen hatte.
Ah, ja.
Und sich kümmerte. Und dementsprechend also eine sehr wichtige Rolle in der Familie einnahm.
Konnte man da widersprechen?
Bei was?
Ob der Oheim jetzt das Sagen hat?
Hanoi. Der Oheim ist der Oheim.
Alles klar. Da
kannst du gar nichts machen.
Na gut.
Und diese Männer, diese Barben, waren Gelehrte in Anführungszeichen. Also jetzt nicht so, wie man es damals verstanden hat. Damals waren ja Gelehrte diejenigen, die eben in den katholischen Schulen Lesen und Schreiben und Bibel und so weiter Studium da gemacht hatten, sondern die waren insofern Gelehrte, dass die meisten Bücher des Neuen Testaments auswendig konnten. Und die wussten, so heißt es, diese evangelischen Schriften erbaulich auszulegen. Das finde ich nämlich ganz wichtig, weil wenn wir vergleichen, wie die katholische Kirche die ausgelegt hat,
ja,
das war ja auf Furcht und auf Suppression ausgelegt, aber der Barbe, der spendete Trost mit dem, was er erzählte.
Hm. Witzig, da erkenne ich jetzt weil ich ihn letztens wieder gesehen habe, eine gewisse Parallele zum Eugen Drewermann, der exkommuniziert wurde, unter anderem wegen solcher Neigungen, sage ich jetzt mal, weil er das ja auch ganz sympathisch sagt, dass er sich nicht an die Doktrin halten kann, wenn ein Mann zu ihm kommt und um sein Seelenheil bittet und um Rat, und er müsste sich eigentlich an kirchliche Vorgaben halten und diesem Mann sagen, zum Beispiel, deine Frau, die sich selbst umgebracht hat, kommt jetzt in die Hölle.
Hm.
Und dann hat der Eugen Drewermann sich da gegen solche Dinge gestellt und gesagt, das kann ich dem nicht sagen, das ist nicht die Aufgabe. Das kann nicht die Aufgabe sein von mir als jemand, der das Seelenheil seiner Schäfchen sozusagen versucht zu finden. Und unter anderem dafür wurde er ja dann auch exkommuniziert.
Der war katholisch?
Ja.
Die Barben wiederum, die waren, weil sie ja in die Dörfer gingen, als herumziehende Händler getarnt. Und die waren immer zu zweit unterwegs. Es gab einen Älteren, das war eben der Gelehrte, und einen jungen Begleiter, der quasi so eine Art Azubi war. Den hat man zum einen mitgenommen, um ihm eben zu zeigen, wie man das macht, und damit er auch auf dem Weg da in die jeweiligen Städte mit einem die Worte des Evangeliums auswendig lernt. Und zum anderen auch so ein bisschen als Sicherheit. Denn wenn der Barbe festgenommen wurde oder verraten wurde, dann war da immer noch ein Junger mit flinken Beinen, der wegrennen konnte und der der Gemeinde ja diese Kunde überbringen konnte, so dass man Bescheid wusste und eben, dass das nicht ausstarb, diese Barbenschaft und die Verkündung des Evangeliums, sondern dass da immer noch jemand war, der das weitertragen konnte.
Ich hoffe, du nimmst mir den Vergleich jetzt nicht übel, aber es ist ein bisschen wie bei den Zeugen Jehovas.
Dass die von Tür zu Tür gehen?
Ja, und auch zu zweit. Auch ein Älterer und ein Jüngerer ganz oft. Mhm. Und der Jüngere ist sozusagen in der Lehre.
Und die beziehen sich ja auch ganz stark darauf.
Aha.
Also jetzt nicht auf die Waldenser, aber im Sinne von, die wollen ja auch eben das Evangelium und alles, was in der Bibel steht, nach wie vor sehr wörtlich verstanden wissen.
Ja.
Der Glaube, der half unseren Talbewohnern durch eine sehr, sehr schwere Zeit und war ihnen ein Licht in der Finsternis. Und daher kommt ja auch der Wahlspruch der Waldenser, auf den werden wir später auch noch ein bisschen ausführlicher kommen, aber an dieser Stelle sei er schon mal gesagt, Lux lucet in tenebris. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Wir haben ja eben gehört, die Barben, die kannten das gesamte Evangelium auswendig, aber in den Waldensertälern war es nach wie vor für alle wichtig, die Bibel so gut wie möglich zu kennen. Und dementsprechend wussten auch die Frauen und die Kinder in den Gemeinden viele Teile der Bibel auswendig und verwoben dann auch diese Originalzitate in so Sprichwörtern oder Leitsätzen, die man sich auch selber immer wieder im Alltag sagte. Zum einen erzieherischer Natur und zum anderen aber auch, um sich selbst immer wieder aufzubauen. Und da haben wir ein paar Beispiele, die liest der Fabian mal vor.
Nackt und arm kommen wir in die Welt, nackt und arm verlassen wir sie wiederum. Eine gute Handlung ist ein gutes Gebet.
Das finde ich so toll. Das ist so ein wunderbarer Spruch.
Ja.
Das heißt eben, tue Gutes, ne? Es geht darum, was du machst.
Ja. Ja. Das wird auch sehr oft vergessen in klerikalen Kreisen. Oder überhaupt?
Ja, überhaupt.
Der Mund, welcher lügt, tötet die Seele. Das ist auch wahr. Gott beweist seine Wunder, indem er die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Blinden sehen macht. Der Teufel tut im Wirtshaus von allem das Gegenteil.
Ja, Leute, ohne Witz, Alkohol trinken, ne? Das ist damit gemeint, du sollst keinen Alkohol trinken.
Ach wirklich?
Ja, Alkohol ist des Teufels, weil er macht dich weniger sehend. Du verlierst an Sehfähigkeit, du verlierst deine Sprachfähigkeit und du kannst nicht mehr richtig gehen, weil du torkelst. Also man hört die Namen des nach wie vor sehr ernst mit der Religion, ne? Und mit vielen anderen Dingen auch. Das waren so richtige Hardcore-Christen, kann man fast sagen. Aber es ist auch klar, weil die definieren sich genau darüber. Und die haben ja so vieles aufgegeben, nur um rechtschaffen und gut leben zu können. Und das übrigens stellen auch viele ihrer Feinde teilweise mit großer Verwunderung fest. Zum Beispiel schrieb der Ketzerrichter Rainerius Sacconi,
Die Waldenser-Sekte ist durchaus verschieden von anderen Sekten, welche bei denen, die ihre schändlichen Lehren hören, sogleich Abscheu erregen. Diese Sekte verführt vielmehr durch einen gewissen Schein der Frömmigkeit. Sie führen einen rechtschaffenden Wandel vor den Leuten und sie glauben in Bezug auf Gott alles, was man glauben soll, alle Artikel des apostolischen Glaubens. Nur lästern sie die römische Kirche und Geistlichkeit. Sie sind in ihren Sitten ordentlich und bescheiden, tragen keine Kostbarkeiten, sondern die meisten gehen ganz ärmlich einher. Ihre Frauen zeichnen sich durch Sittsamkeit aus, meiden die Klatschereien, leichtsinnige Reden und Flüche. Viele wissen das ganze Neue Testament und einen großen Teil des Alten auswendig und wollen nicht, dass man sie etwas anderes lehre. Denn sie sagen, alles, was die Prediger ertragen, ohne es durch die Bibel zu beweisen, sei nichts als Lüge.
Ja, er nennt es den Schein der Frömmigkeit, aber was er dann beschreibt, das zeigt ja ganz deutlich, dass die Waldenser tatsächlich fromm sind. Scheinfromm ist man ja eigentlich, wenn man das eine sagt und das andere tut.
Ja, genau.
Im Grunde wie die Geistlichen damals. Also spannend, wie diese Aussage ihn selber eigentlich so spiegelt. Diese innere, gefestigte Haltung ist es auch schuld, dass die Waldenser sich lange Zeit nicht gewehrt haben gegen die Verfolgung und Co. Also sie haben sich versteckt, dieser eine kleine Teil, den wir jetzt gerade begleitet haben, wie man sieht. Aber es gab eben auch andere, die sich nicht verstecken konnten, die aber eben in größeren Gemeinden lebten. Und dann könnte man ja fast sagen, warum haben die sich nicht mal bewaffnet und haben sich gewehrt oder so. Wenn man jetzt mal an andere Landstriche denkt, kennt man ja Entwicklungen, in denen die unterdrückten Gruppen anfangen, sich zu militarisieren, um zurückschlagen zu können und am Ende selber zu Terroristen werden oder sogar zu Diktatoren und so weiter. Also wie du vorher schon gesagt hast, Geschichte dreht sich oder es kommen eben diejenigen, die vorher keine Macht haben, dann an die Macht und so weiter. Das sind ja immer wieder so Umwälzungsgeschichten.
Mhm.
Aber alleine nur der Gedanke, sich mal zu wehren, wäre doch eigentlich angebracht. Aber die Waldenser hatten in allem, was sie getan haben, Jesus vor Augen. Und Jesus wurde auch gefangen genommen und wurde gepeinigt und wurde schlussendlich sogar getötet von seinen Widersachern. Und obwohl er das alles kommen sah, hat er ja im Garten Gethsemane zu Petrus gesagt, steck dein Schwert weg, als der ihn ja bei der Gefangennahme verteidigen wollte.
Hm. Man sagt es übrigens auch über Sokrates. Sokrates wusste, dass seine Lehren nicht gut ankommen bei den Mächtigen und wurde vorgewarnt, dass er doch gehen sollte, dass er flüchten sollte und er wurde sogar so vorgewarnt, dass klar war, wenn er gehen würde, würde man auch die Anklage fallen lassen. Hauptsache, er geht. Und der Sokrates hat laut Jung, also dem Schüler von Freud, mit seinem inneren Daimon immer gesprochen. Daimon war damals nicht der Dämon, sondern der freundliche Begleiter. Und der riet ihm ab. Der sagte, nein, du musst bleiben.
Das war sozusagen die moralische Instanz, sein Gewissen.
Genau. Und der Jesus hat ja dieses Zwiegespräch mit sich
mit Gott, wenn
mit
ich
Gott auch geführt.
Ja.
Er hat ja Zweifel, er hat ja Angst.
Ja, große Angst, ja. Und am Anfang fleht er ja darum.
Genau.
Bei diesem Gebet in dem Garten, dass es das alles nicht passieren möge. Und am Ende des Gebetes sagt er also gut, wenn das dein Wille ist, dann soll es geschehen.
Ja.
Aber trotzdem ist es durchaus so, dass die Frage die Waldenser umgetrieben hat, dürfen wir uns wehren? Denn in den Gemeinden der Waldensern sind ja auch viele junge Männer dann herangewachsen, die irgendwann selber auch gesagt haben, das können wir uns doch nicht gefallen lassen. Also man muss sich doch selber verteidigen, wenigstens das. Und bei all dieser Grausamkeit, die die erlebt haben, ist das auch verständlich, wenn man sein Leben und das seiner Angehörigen schützen möchte. Auf der anderen Seite waren die halt auch alle keine ausgebildeten Soldaten, ne? Oder waren irgendwie waffenkundig, sondern haben halt da in den Tälern einfach versucht zu überleben, so gut wie es ging. Naja, aber innerhalb der Gemeinden gab es immer wieder Diskussionen darüber und es gab dann später tatsächlich doch noch bewaffnete Widerstände, kann man sagen. Zu denen kommen wir aber erst in den nächsten Folgen. Also wenn wir jetzt nochmal alles Revue passieren lassen von Folge 1 bis heute, kann man ja eigentlich sagen, wir hatten es glaube ich in Folge 1 auch schon mal gesagt, manche Dinge, die man sich so idealistisch vornimmt, kann man dann nicht wirklich umsetzen in die Realität. Ne?
Ja.
Und an der Stelle sind wir jetzt im Grunde auch wieder, also zum einen beim Thema sich wehren, aber zum anderen sind unsere Waldenser jetzt auch alle keine Bettelprediger mehr, denn das war ja gar nicht möglich. Aber irgendwie ist dann auch die Frage, wurde nicht das wichtigste Grundprinzip jetzt schon gebrochen? Und auf der anderen Seite auch wieder, wenn sich dieser Barbe als Händler ausgibt, verstößt er dann eigentlich nicht gegen das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis wider deinen Nächsten reden?
Naja gut, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen winkeladvokatentechnisch versuche darzustellen, würde ich sagen, dass das allererste Gebot immer wichtiger ist als das achte. Also die Reihenfolge dieser Gesetzmäßigkeiten ist sehr wichtig, das ist im Grundgesetz genauso. Und ich würde sagen, bevor ich das erste breche, breche ich lieber das achte. Beziehungsweise bevor ich das Prinzip verliere, dass das Wort Gottes in seiner Reinheit allen Leuten gepredigt wird und ohne irgendwelche merkwürdigen Interpretationen und Riegel, die die katholische Kirche zu dem Zeitpunkt dazwischen geschoben hatte, da ist es wichtiger, als dass ich jetzt ganz peinlichst genau darauf achte, immer gleich die Wahrheit zu sagen und natürlich dem Soldaten gegenüber zu sagen, ja klar, ich bin Waldenser, bring mich mir am besten gleich um. Mhm. Ich vermute mal, dass das Prinzip, ja, wie man sich es halt erklären möchte, ne? Ich muss ja irgendwie weitermachen. Mhm. Und das finde ich aber auch, für mich ist das auch der Punkt, warum jemand wie diese Leute oder jeder Märtyrer oder ähnliches für sein Anliegen sogar sterben kann und will, weil er sich eben nicht nur als seine leibliche Hülle versteht, die dann einfach zu Ende ist und dann macht dieser Tod keinen Sinn, sondern er versteht sich als Teil eines Größeren und dann macht es Sinn. Und das ist für uns halt heutzutage relativ schlecht nachvollziehbar, weil wir in Gesellschaften leben, die sehr individualistisch denken. Das ist in mancherlei Hinsicht von Vorteil, weil wir erlauben natürlich dem Individuum dann auch die Freiheit. Übrigens, das Individuum sitzt auch als Grundlage im Christentum. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann ja der Zusammenhalt und der Blick fürs große Ganze verloren gehen. Und es kommt halt nicht, alles hat eben seinen Vor- und Nachteil.
Ja, das ist richtig. Ich denke, die Waldenser damals, die hatten auch schon diesen Zwiespalt. Also wenn man Romane liest über diese Zeit, es gibt nicht allzu viele, aber in der nächsten Folge werden wir auf einen zu sprechen kommen, dann tauchen da diese inneren Zwiste auch immer wieder auf zwischen dem, was jetzt umsetzbar ist und ich machen kann und dem, was ich eigentlich idealerweise machen sollte. Und das ist ja aber bis heute immer wieder noch ein Thema. Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren der Evangelische Kirchentag zum Thema hatte, Zweifel und Glauben war es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Thema genauso hieß, aber es ging eben darum, dass der Zweifel auch zum Glaube dazugehört. Mhm. Und das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, der Christ sucht Gott.
Ja, genau. Und auf diesem Wege wird er immer wieder zweifeln und hoffentlich dann aber dann auch wieder auf seinen Weg finden. Mhm. Ja, ich finde, das ist ein wunderschönes Abschlusswort.
Ja.
Und dementsprechend danken wir euch, dass ihr wieder zugehört habt bei Entfernte Verwandte und wir hoffen, ihr seid auch in 2 Wochen wieder dabei bei Folge 4. Dann gehen wir nämlich nochmal zurück in die Täler, in denen wir uns gerade befunden haben und ich erzähle euch die Geschichte von einem weiteren Kreuzzug und einem großen Wunder.
Tschüss.
Bis dann. Ja.